Kapitel 19, die Jubiläumsgala. Der Rathausplatz von Niederkassel hatte sich nun fertig verwandelt. Wo sonst Autos parkten und Bürger ihre Erledigungen machten, erhob sich ein gewaltiges weißes Festzelt, das in der winterlichen Abenddämmerung wie ein leuchtender Palast wirkte. Von innen drang Karnevalsmusik nach draußen und der Duft von köstlichem Essen mischte sich mit der kalten, klaren Luft. Im Inneren herrschte eine Atmosphäre, die man nur als elektrisiert bezeichnen konnte. Über 500 Gäste hatten sich an den festlich gedeckten Tischen versammelt. Es war das Who is Who des Niederkassler Karnevals. Ehemalige Prinzenpaare in ihren Ornatmünzen, die Senatoren der großen Garden in ihren bunten Uniformen, die Vertreter der Stadtverwaltung und natürlich die Gründungsmitglieder der IGK, deren 50-jähriges Bestehen gefeiert wurde. Kronleuchter hingen von der Zeltdecke herab und auf der großen Bühne prangte das goldene Jubiläumslogo der IGK, flankiert von den Wappen aller Stadtteile, von Reit bis Mondorf, von Ranzel bis Lülsdorf. André Neff, der Vorsitzende der IGK, stand am Rednerpult. Er war ein Mann, der den Karneval nicht nur organisierte, sondern lebte. Seine Stimme war warm und fest, als er die Gäste begrüßte. Meine Damen und Herren, liebe Karnevalsfreunde, begann er und das Stimmgewirr im Saal legte sich augenblicklich. Wir feiern heute nicht nur 50 Jahre IGK, wir feiern ein halbes Jahrhundert Gemeinschaft. Karneval ist mehr als Kamelle und Alarv. Karneval ist der Klebstoff, der unsere Stadtteile zusammenhält. Er ist Tradition, die lebt und Zukunft, die wir gestalten. Er machte eine kurze Pause und blickte in die Runde. Doch in diesem Jahr standen wir vor einer besonderen Herausforderung. Der Wettbewerb um den goldenen Bagagewagen sollte zeigen, wie die Jugend diese Tradition interpretiert. Wir haben viel über Rivalität gehört, über Technik gegen Handwerk, über Zukunft gegen Vergangenheit. Doch heute Abend werden wir Zeugen, dass der Karneval seine eigenen Geschichten schreibt. Plötzlich verdunkelte sich das Licht im Zelt. Die Gespräche verstummten. Ein einzelner heller Spotkegel schwenkte auf den großen Haupteingang am Ende des Mittelgangs. Die Kapelle intonierte einen feierlichen Tusch, der jedoch nicht in einen Gassenhauer überging, sondern in eine fast majestätische Melodie mündete. Die Flügeltüren öffneten sich. Ein Raunen ging durch die Menge. Viele hatten erwartet, dass die Klassen 4a und 4b getrennt einmarschieren würden, vielleicht sogar in einem letzten Wettstreit um die Aufmerksamkeit. Doch was sie sahen, war eine Einheit. Vorneweg schritten Lina, Tim, Emma und Ben. Sie trugen ihre einfache Alltagskleidung, die jedoch sauber und ordentlich war. Ein bewusster Kontrast zu den glitzernden Uniformen im Saal. Aber sie wirkten würdevoller als jeder Gardist. Zwischen ihnen trugen sie ein großes Kissen aus dunkelrotem Samt, das Herr Müpfert noch in letzter Sekunde organisiert hatte. Und darauf lag es, das Zepter der Einheit. Im Licht des Scheinwerfers funkelte das restaurierte Gold des Löwenkopfes so intensiv, dass es fast blendete. Die roten Edelsteine in den Augen des Löwen schienen lebendig zu glühen und das dunkle, polierte Mahagoniholz bildete einen edlen Kontrast zum Gold. Direkt neben Lila, Schulter an Schulter, lief Leo. Er trug einen Anzug, doch seine Krawatte war locker gebunden und sein Lächeln war nicht das aufgesetzte Grinsen eines Siegers, sondern der stolze Ausdruck eines Partners. Hinter ihnen folgten die restlichen Kinder der 4a und 4b, wild gemischt. Es gab keine Trennung mehr zwischen Müpfert-Anhängern und Öko-Fuzzis. Sie hielten sich an den Händen oder hatten die Arme umeinander gelegt. Der Zug bewegte sich langsam durch den Mittelgang. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Die älteren Gäste in den vorderen Reihen erhoben sich langsam von ihren Stühlen. Einige der alten Gründungsmitglieder nahmen ihre Brillen ab, um sich verstohlen eine Träne aus den Augenwinkeln zu wischen. Sie erkannten das Zepter. Sie hatten es 50 Jahre nicht mehr gesehen. Als die Kinder die Bühne erreichten, trat Bürgermeister Matthias Großgarten ans Mikrofon. Er trug seine Amtskette, aber er wirkte in diesem Moment weniger wie ein Politiker und mehr wie ein tief berührter Bürger dieser Stadt. Er wartete, bis die Kinder sich aufgestellt hatten, das Zepter in der Mitte, gehalten von Lina und Leo gemeinsam. »Liebe Niederkassler«, sagte Großgarten und seine Stimme war leicht belegt, »ich hatte eine Rede vorbereitet. Ich wollte über Budgets sprechen, über Sicherheitskonzepte und über die Ehre, diesen Wettbewerb auszurufen. Aber ich werde diese Rede nicht halten.« Er steckte seine Karteikarten ein und trat näher an die Kinder heran. »Wir haben den goldenen Bagagewagen ausgeschrieben, um den besten Wagen zu finden. Wir dachten, wir müssten entscheiden zwischen Innovation und Tradition.« Wir dachten, wir müssten wählen zwischen der perfekten Technik, die Leos Team gebaut hat, und der historischen Leidenschaft, die Linas Team gezeigt hat. Er blickte zu Herrn Müpfert, der im Publikum saß und zustimmend nickte, und dann zu den Lehrern und Eltern. Aber diese Kinder haben uns eines Besseren belehrt. Sie haben uns gezeigt, dass ein Wagen nur aus Holz und Stahl besteht, aber ein Zug besteht aus Menschen. Sie haben bewiesen, dass Zusammenarbeit wertvoller ist als jede Technik und dass Tradition kein Staub ist, sondern das Fundament, auf dem wir stehen. Herr Großgarten breitete die Arme aus. Deshalb verkünde ich hiermit eine Entscheidung, die es in der Geschichte der IGK noch nie gab. Der Wettbewerb, der goldene Bagagewagen, hat in diesem Jahr keine zwei Plätze. Er hat zwei Sieger, die als eine Mannschaft antreten werden. Der Preis geht an die Vereinigten Klassen der Grundschule für den Drachen der Einheit. Tosender Applaus brannte auf. Die Gäste sprangen von ihren Sitzen. Es wurde gepfiffen, gejubelt und Alaaf gerufen. Ben stieß Leo in die Seite und grinste, während Emma rot anlief vor Freude. Als sich der Applaus etwas legte, trat Lina einen Schritt vor. Vor ihr stand das Mikrofon, das eigentlich viel zu hoch für sie war. André Neff eilte herbei und stellte es für sie ein, mit einer Geste, die voller Respekt war. Lina atmete tief durch. Ihr Herz hämmerte gegen ihre Rippen, schlimmer als in der dunklen Scheune, schlimmer als beim Verhör durch Herrn Müpfert. Aber als sie in die Gesichter der Menschen sah, in die freundlichen Augen von André Neff, in das stolze Gesicht ihrer Mutter im Publikum und in das ermutigende Nicken von Leo neben ihr, wurde sie ruhig. »Vielen Dank«, sagte sie, und ihre Stimme war erstaunlich fest und klar. Sie hallte durch das große Zelt bis in die letzte Reihe. »Wir haben nicht nach einem Schatz gesucht, um reich zu werden«, begann sie. »Wir haben danach gesucht, weil wir dachten, dass etwas fehlt. Mein Freund Tim hat in einem alten Notizbuch gelesen, dass dieses Zepter ein Geschenk sein sollte. Ein Geschenk der KG Grün-Gelb an die Bürger vom Birkenweg.« Ein Raunen ging durch die Reihen der älteren Semester. Der Birkenweg, damals ein Neubaugebiet, in dem viele Zugezogene wohnten, die noch keinen Anschluss an das Brauchtum gefunden hatten. »Die Wagenbauer wollten keine Mauer bauen«, fuhr Lina fort. »Sie wollten eine Brücke bauen. Sie haben dieses Zepter, das Einigkeit macht stark heißt, in das Maul eines Drachen gelegt, damit er es sicher zu den Menschen bringt. Aber der Verein löste sich auf und der Drache schlief ein.« Sie griff nach dem Zepter, das Leo ihr hinhielt, und hob es hoch. Es war schwer, aber es fühlte sich gut an. In den letzten Wochen haben wir uns in der Schule gestritten. Wir dachten, wir wären zu verschieden. Die einen wollten Hightech, die anderen alte Geschichten. Aber wir haben gelernt, dass Karneval genau das ist. Brücken bauen. Zwischen Reit und Niederkassel und Ranzel. Zwischen denen, die schon immer hier wohnen und denen, die neu dazugekommen sind. Und zwischen denen, die LED-Lichter mögen und denen, die alte Drachen lieben. Sie blickte zu Leo, der lächelte. »Wir haben den Drachen geweckt«, sagte Lina stolz. »Und er wird im Zug mitfahren, mit Neonlicht und mit Geschichte. Deshalb übergeben wir dieses Zepter heute dahin zurück, wo es hingehört, an die IGK, damit ihr darauf aufpasst. Aber vergesst nie, es ist nur ein Stück Holz und Gold. Die echte Einheit, die sind wir.« Damit drehte sie sich zu André Neff um und legte das Zepter vorsichtig in seine Hände. Der Vorsitzende der IGK wirkte für einen Moment sprachlos. Er betrachtete das Objekt, strich sachte über die Gravur am Griff und sah dann mit glänzenden Augen zu den Kindern. »Ich danke euch«, sagte er leise ins Mikrofon, »im Namen aller Karnevalisten. Dieses Zepter wird einen Ehrenplatz bekommen, nicht in einer Vitrine, sondern an der Spitze unseres Zuges.« Der Applaus, der nun losbrach, war ohrenbetäubend. Die Kapelle spielte einen Tusch, der in das lokale Karnevalslied überging, und die Menschen klatschten im Takt. Es war kein höflicher Applaus mehr, es war reine Emotion. Doch der offizielle Teil war noch nicht ganz vorbei. Lina trat wieder vor. »Ein Moment noch«, rief sie, lachend gegen den Lärm an. »Herr Großgarten, da ist noch was.« Herr Großgarten sah sie fragend an. Dann griff sie in ihre Hosentasche. Sie holte den schweren, rostigen Eisenschlüssel hervor, der ihnen den Zugang zur Scheune und damit zur Geschichte ermöglicht hatte. »Das ist der alte Stadtschlüssel«, erklärte sie und reichte ihm dem Bürgermeister. »Wir haben ihn in einem Versteck auf der Bühne im alten Festsaal gefunden. Er passte durch Zufall zur Hintertür der alten Scheune in Stockholm, aber eigentlich gehört er wohl der Stadt.« Matthias Großgarten nahm den Schlüssel entgegen. Er hielt den Schlüssel hoch, sodass alle ihn sehen konnten. »Ich nehme diesen Schlüssel zurück, in die Obhut der Stadt, aber ich verspreche euch, er wird uns immer daran erinnern, dass wir manchmal die alten Wege gehen müssen, um die Zukunft zu finden.« Er schüttelte Lina, dann Leo, Tim und Emma und Ben die Hände. »Ihr seid die wahren Tollitäten dieses Abends«, flüsterte er hinzu. Als die Kinder die Bühne verließen, wurden sie wie Popstars gefeiert. Blitzlichter zuckten, Hände streckten sich ihnen entgegen, um ihn auf die Schulter zu klopfen. Herr Müpfert stand am Fuß der Treppe. Er hatte Tränen in den Augen, was er mit einem breiten Lächeln zu überspielen versuchte. Er zog Leo in eine feste Umarmung, die seinen Sohn fast erdrückte, und nickte dann Lina voller Respekt zu. »Morgen«, rief er gegen die Musik an, »morgen fangen wir an, den Drachen zu montieren. Die Werkstatt ist bereit.« »Und wir bringen die Fähre Kamelle mit«, rief Emma zurück. Draußen vor dem Zelt hatte es aufgehört zu schneien. Der Himmel war aufgeklart und die Sterne funkelten über Niederkassel. Doch das hellste Licht strahlte an diesem Abend aus dem Festzelt, in dem eine Stadt ihre Einheit feierte. Gerettet von 4 Freunden, einem ehemaligen Rivalen und einem alten Drachen, der endlich wieder brüllen durfte.